Wenn man die Freiheit hat und kann sagen, tabula rasa, der Insolvenzverwalter kümmert sich um die unangenehmen Themen, wir können uns um die Vermögensgegenstände und die positiven Themen im Unternehmen kümmern, dann nutze ich die Gelegenheit, wo ich jetzt noch keine fremden Finanzinvestoren, keine weiteren Gesellschafter an Bord habe, das Produkt grundsätzlich neu zu denken und sich zu überlegen, wo haben wir durch unsere Erfahrung mit der Dropnostics Produktgeneration 1 noch weitere Chancen ausgemacht.
Und ich würde sagen, am Ende lag es am Insolvenzverwalter, dass er Vertrauen hatte, dass wir irgendetwas Vernünftiges noch draus machen können.
Stellen Sie sich vor, Sie machen die Entdeckung Ihres Lebens und der Investor geht nicht mit. Es droht Insolvenz, ein Albtraum für jedes Startup, aber gar nicht so selten. Die drei häufigsten Gründe für das Scheitern eines Startups sind laut Founders Foundation fehlende Nachfrage nach dem Produkt, schlechte Geschäftsplanung und unzureichende Finanzierung. Was tun, wenn das erste Geld schon ausgegeben ist, sich auf dem vorherigen Produkt aber noch aufbauen ließe? Das genau ist passiert Lars Abraham und Ilonka Wolpert von Wiese 7. Doch sie haben einen Weg aus der Misere gefunden und der führt direkt zu ihrem neuen Unternehmen. Herzlich willkommen in der neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und guten Tag, Frau Wolpert und guten Tag, Herr Abraham.
Hallo.
Hallo.
Ich habe schon angekündigt, dass wir heute über den Albtraum aller Start-up-Gründer reden werden, nämlich über die Insolvenz und darüber, wie man es schafft, sich daraus wieder hervorzuarbeiten. Frau Wolpert, Sie waren ja gar nicht von Anfang an dabei. Wieso sind Sie in ein Unternehmen eingestiegen, das schon insolvent ist?
Das war ja nicht von Anfang an insolvent, sondern ich bin in das Unternehmen eingestiegen. Da ging es dem Unternehmen und der Finanzierung eigentlich ganz gut. Ein Startup hat immer irgendwelche Finanzierungsthemen immer direkt wieder vor der Brust. Also nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Und ich bin eingestiegen, da stand gerade die letzte Finanzierung, machte sich auf dem Weg auf die neue. Also alles eigentlich in einem guten Zustand. Und als Informatikerin auf der Softwareseite zumindest, hatte ich das Unternehmen ja dann auch in der Betreuung für ein, zwei Softwarekomponenten. Auch aus meiner Sicht, dort ist alles gut.
Herr Abraham, was war das erste Unternehmen und Ihr erstes erfolgreiches Produkt?
Das erste Unternehmen war die Dropnostics GmbH und das erste erfolgreiche Produkt war ein Pansenbolus für Milchkühe, speziell in der Milchviehhaltung im Einsatz. Wir hatten am Ende ein Produkt im Markt, in Betrieben von Landkreis Cuxhaven, ganz im Norden Deutschland, bis zu einem biolandwirtschaftlichen Betrieb in der Schweiz und haben das Produkt dort vertrieben und haben dann im Live-Einsatz ein paar Themen festgestellt, die wir leider im Nachhinein als sogenannten Fehler bei Design unserem Hardware-Entwickler ins Hausaufgabenheft schreiben mussten. Und das hat dann letztlich zum Verwürfnis innerhalb des Gründerteams im Zusammenhang auch mit den Investoren und deren natürlicherweise Zielvorstellungen, Vertrieb, Unternehmenswachstum geführt.
Wie genau also arbeitet das Produkt, das Sie entwickelt haben?
Letztlich überwacht unser Produkt die Gesundheit der Milchkühe. Das ist unser Kern.
Was ist ein Bolus?
Ein Bolus ist ein in der Landwirtschaft weit verbreiteter Begriff. Es gibt einen Bolus zum Beispiel in Form eines Calciumbolus zur Therapie der Erkrankung Milchfieber, wenn Kühe krank sind. Und es gibt aber auch einen Bolus in Form eines Magneten, der Fremdkörper im Pansen sammeln soll, damit er nicht das Herz trifft oder das Herz beschädigt. Und wir haben den Bolus, also die Form, das ist ein zylindrischer Körper, circa 10 cm lang, circa 2,5 cm Durchmesser, haben wir einfach nur als Gehäuse genommen, um da unsere Stromversorgung unterzubringen, die elektronische Schaltung unterzubringen, ein Funkmodul unterzubringen und die verschiedenen Sensoren, die wir letztlich erfassen und messen wollen.
Und diese Sensoren erfassen was?
Die erfassen die Temperatur, die allgemeine Tieraktivität und die Pansenmotilität.
Was mag wohl das sein?
Die Pansenmotilität, das sind die regelmäßigen Kontraktionen des Pansens. 2 bis 3 in einem 2-Minuten-Zeitfenster sind der gesunde Normalzustand. Abweichungen nach unten und nach oben können wir erkennen.
Und das bedeutet, dass sich das Tier an irgendwas verschluckt hat oder dass ihm schlecht ist?
In der Regel weist das auf Stoffwechselerkrankungen hin, das heißt Erkrankungen, die mit der Ernährung des Tieres zu tun haben.
Und im Einzelnen sieht das wie aus?
Im Einzelnen messen wir mehrere Parameter, zum Beispiel die Temperatur, die Pansenmotilität, / die Pansenbewegung und die allgemeine Aktivität der Milchkuh.
Das war schon ein Start-up und Sie haben das Produkt ganz neu entwickelt.
Genau, also im Wesentlichen war der Denkansatz unseres Produktes, einen Pansenbolus zu entwickeln, nicht ganz neu. Es gab ein Gründerteam in Österreich, die haben das getan und die haben sich darauf fokussiert, eine pH-Elektrode in einem Pansenbolus zu bekommen, weil man der Auffassung war, aus der Forschung heraus, wir haben leistungsstarke Rinderherden und Milchkuhherden in Deutschland und Europa, eigentlich auch global, in Nordamerika und in Israel sind by the way die leistungsstärksten Milchviehherden. Und da tritt immer ein spezifisches Problem mit dem Stoffwechsel auf, wenn wir denen zu viel Kraftfutter, das heißt zu viel proteinhaltiges Futter vorlegen, sogenannte azidotische Zustände im Pansen, die sogenannte Pansenazidose, und die wollten sie aus der Wissenschaft in ein Unternehmen überführen. Wir haben beim Fraunhofer Institut, damals IBMT in Potsdam-Golm, daran geforscht und haben recht schnell festgestellt, dass es wenig Sinn macht, ebenfalls an einer eigenentwickelten pH-Elektrode zu arbeiten, wegen eben der extrem hohen Kapitalbedarf. Der pH-Wert war sozusagen ein Marker, wo man sagen kann, damit kann ich die Krankheit früh erkennen. Wir haben dann herausgefunden in Gesprächen mit Praktikern und Tiermedizinern, dass jeder Tierarzt in der Regel auch mit einem Stethoskop den Pansen abhört von Rindern, also die Pansenmotorik ermitteln möchte. Und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, wie können wir denn dieses mit einem Stethoskop neben der Tier stehen, dem Pansen abhören, wie können wir das automatisieren? Und so haben wir recht schnell unsere eigenen Entwicklungsideen im Bereich pH-Elektronik verworfen und haben uns darauf konzentriert, die sogenannte Pansenmotilität, das heißt die Pansenbewegung. Wir sprechen von waschmaschinenartigen Umwälzungen, Kontrahieren des Pansens. In 2 Minuten kommen 2 bis 3 solcher Bewegungen zustande. Das ist der normale, gesunde Zustand. Und das haben wir versucht, in Bolusform zu automatisieren. Das war das Alleinstellungsmerkmal der damals ausgegründeten Dropnostics UG, aus der dann mit Einstieg des ersten Kapitalinvestors die Dropnostics GmbH wurde.
Nun ist das ja das erste Produkt, was Sie entwickelt haben. Worin bestanden denn da die Fehler?
Die größten Schwächen an dem Produkt waren die Materialauswahl für das Gehäuse und vor allem der Stromversorgung der Batterie. Weil wir haben die Herausforderung, wir können natürlich jetzt nicht wie ein Halsband oder eine Ohrmarke das von Tier wieder entfernen und wie unsere Smartphones aufladen, sondern dadurch, dass es das Tier so abschluckt, bleibt dieser Bolus ein Leben lang im Kuhpansen. Ich habe keine Chance, den aufzuladen. Dann hat man natürlich, wenn man sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, große Herausforderungen, was die Stromversorgung angeht. Die muss stabil sein, die muss Temperaturschwankungen von 30 Grad Celsius bis 37, 38 Grad Celsius aushalten, weil wenn Rinder in den Wintermonaten das Wasser trinken, dann sinkt die Temperatur phasenweise in dem Bereich des Pansens, wo der Bolus zum Liegen kommt, auch sehr stark ab. Also 8 bis 10 Grad sind da durchaus möglich.
Wie lange lebt denn ein solches Rind, das den Bolus geschluckt hat?
Also die durchschnittliche Milchkuh in Deutschland in der Milchhaltung lebt ungefähr 5 bis 6 Jahre. Und der Bolus wurde in der Regel auf unseren Kundenbetrieben in Tiere eingegeben, die circa 2 Jahre alt sind. Das heißt, mit der ersten Abkalbung war es sinnvoll, die Tiere in ein automatisiertes Monitoring zu überführen.
Diese Frage stelle ich auch im Interesse der E-Auto-Industrie. Was haben Sie da für eine Batterie genommen?
Ja, wir hatten eine sehr spezielle Batterie und keinen Lithium-Ionen-Akku, wie wir das vielleicht von unseren anderen Anwendungen kennen. Und diese Batterie hatte leider eine zu große Temperaturempfindlichkeit. Da hat unser Hardware-Entwickler und Mitgründer dann damals die falsche Auswahlentscheidung getroffen und den Fehler auch nicht korrigiert. Und das große Drama an der Geschichte war eigentlich, dass wir das von Kunden gefeedback bekommen haben, weil eben keine hinreichenden Tests und Validierungen unternommen wurden. Dann hätte man das Thema nämlich schon vorher erkennen können.
Der zuständige Hardware-Entwickler, war das Ihr Geschäftspartner?
Genau, das war mein Co-Founder, promovierter Biochemiker in dem Bereich, hat sich das Hardware-Thema autodidaktisch angeeignet, hat dort am Fraunhofer-Institut, wo ich ihn kennengelernt habe, verschiedene Hardware-Entwicklungsprojekte begleitet und auch umgesetzt. Und ja, retrospektiv hat er wahrscheinlich einfach nicht früh genug die Hand gehoben und gesagt, okay, bis zu diesem Zustand, Prototyp, kann ich das Produkt bringen. Jetzt brauche ich Profis, mit denen teile ich meine Erkenntnisse, mit denen teile ich meinen Firmware-Code und dann werden wir gemeinsam Erfolg haben.
Und das war so kompliziert, einfach diese Technik auszutauschen, dass Sie sich darüber komplett in die Insolvenz haben treiben lassen?
Ja, da haben wir ein übliches Phänomen, was viele Startups in Deutschland regelmäßig haben. Wir hatten nämlich dann eine Falle durch die Finanzierungspartner. Das heißt, wir hatten Wachstumskapitalgeber an Bord, die in der Regel in Deutschland, das ist ein gängiges Modell mit sogenannten Wandeldarlehen, / Nachrangdarlehen, junge Unternehmen finanzieren. Und da werden in den Anfangsjahren die Zinsen logischerweise gestundet, weil einfach die Liquidität und das Kapital in den meisten Unternehmen nicht in der Höhe vorhanden ist. Wir waren aber dann schon in einem fortgeschrittenen Alter, hatten eine weitere Finanzierungsrunde gemacht und hatten einen Zinsdienst, den wir monatlich erfüllen mussten. Und den können wir natürlich nur aus laufenden Umsätzen erfüllen. Wenn wir ein laufendes Produkt vom Markt nehmen und plötzlich null Umsätze Monat für Monat haben, wir waren dann am Ende schon im Bereich, da ging es in fünfstelligen Bereich an Zinsen, die wir monatlich zahlen müssen. Da möchten wir noch nicht von einer Tilgung sprechen. Wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, dass die meisten Nachrangdarlehen auch nicht umsonst auch Wandeldarlehen heißen. Das heißt, in der Regel würde dann eine Anschlussfinanzierungsrunde kommen. Neue, reine Eigenkapitalgeber würden ins Unternehmen einsteigen und die bestehenden Investoren würden ihr Kapital, was sozusagen auf der Verbindlichkeitenseite ist, würden die es wandeln und aus Fremdkapital Eigenkapital machen. Und um diese Investor-Readiness-Thematik haben sich dann am Ende auch diverse außerordentliche Gesellschafterversammlungen gedreht, wo man versucht hat, mit dem ehemaligen CTO, der dann zu dem Zeitpunkt schon gekündigt wurde, eine Einigung zu erzielen, was seine Forderungen an dem Unternehmen sind, welche Anteilshöhe er in Zukunft sich vorstellen könnte, dass das Unternehmen in irgendeiner Weise fortgeführt werden kann.
Wie lange hat denn dieser ganze Prozess gedauert?
Also dieser Prozess hat ein gutes Jahr gedauert. Und das ist eigentlich in der deutschen Startup-Szene schon bemerkenswert, weil in der Regel hat kein Unternehmen ein Jahr Kapital oder Liquidität und kann solche Phasen abpuffern.
Wo haben Sie das denn hergenommen?
Wir hatten eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Die Frau Wolpert hat sich auch finanziell am Unternehmen beteiligt, ist auch tatsächlich in den echten Gesellschafterstatus hineingegangen. Dadurch hatten wir das Kapital, um uns zu einigen. Wir haben natürlich in keinster Weise damit gerechnet, dass es 12 Monate dauert. Wir dachten, okay, man kommt irgendwann mit ein bisschen Abstand gemeinsam ins Gespräch. Die Forderungen werden auf ein realistisches Niveau reduziert und man hat dann noch die Chance, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen. Das Thema Kapital und Zinsdienst zu mildern, indem eine Eigenkapitalfinanzierungsrunde zustande kommt. Die ist leider nicht zustande gekommen, weil man auf der gegnerischen Seite stur geblieben ist. Und dann ist letztlich nur der eine Weg übrig geblieben und das war eben das Amtsgericht.
Was für ein Drama, Frau Wolpert. Aber Sie haben so an das Produkt geglaubt, dass Sie gedacht haben, doch, das wird cool?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja einige Testbetriebe und auch richtige Kunden schon zu diesem Zeitpunkt. Das lief auch wirklich gut. Zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler sehr, sehr sichtbar wurde, war praktisch auch die höchste Auslastung an Betrieben und Ausrollung des Produktes. Ja, da zeigte sich dann über mehrere Betriebe hinweg der gleiche Fehler. Dann haben wir die Sache untersucht und an der Stelle musste man ganz klar sagen, okay, also ich denke, wir wissen, was das Problem ist, die Batterie und ein, zwei Kleinigkeiten, die man sicherlich beheben kann. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch schon eine Menge Dinge an diesem Produkt behoben. Das ist das eine. Und ein Wechsel einer Batterie, also ich bin Informatiker, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das wechseln konnten. Wir konnten auch niemanden ausmachen in unserem Umfeld, dem wir zugetraut hätten für dieses Produkt. Wir haben ja auch letztendlich eine Form, wo das auch reinpassen muss. Ja, also ich kann ja jetzt nicht eine Autobatterie anhängen. Ja, das wird schwierig. Entsprechend mussten wir sagen, das Problem zu lösen wird wahrscheinlich länger als 6 bis 12 Monate dauern.
Und jetzt haben Sie aber dieses erste Produkt gar nicht fortgeführt. Rational betrachtet, immer noch eine coole Entscheidung?
Ja.
Das ist die kurze Antwort. Herr Abraham, wieso haben Sie das Produkt nicht beibehalten, wenn Sie doch wussten, wo die Fehler liegen?
Das Thema ist in der Geschichte auch wirklich der Produktansatz. Man hat natürlich ein Produkt-Setup, das man in die Serienfertigung überführt. Das war bei Sobey auch ein großes Thema, wo man nicht so einfach in das Produkt eingreifen konnte und sagen, wir tauschen jetzt eine Komponente aus. Weil wir hatten einen Serienfertiger in Dresden, der hat uns das in großen Stückzahlen hergestellt. Da haben wir auch einen Prozess gehabt, der hat 6 bis 8 Monate gedauert, bis wir das in die Serienfertigung überführt hatten. Und das ist herausfordernd. Und dann haben wir uns das Produkt neu angeschaut, weil wenn man die Freiheit hat und kann sagen, Tabula rasa, der Insolvenzverwalter kümmert sich um die unangenehmen Themen, wir können uns um die Vermögensgegenstände und die positiven Themen im Unternehmen kümmern, dann nutze ich die Gelegenheit, wo ich jetzt noch keine fremden Finanzinvestoren, keine weiteren Gesellschafter an Bord habe, das Produkt grundsätzlich neu zu denken und sich zu überlegen, was ist die attraktive Nische, was ist der attraktive Markt, wo haben wir durch unsere Erfahrung mit der Dropnostics Produktgeneration 1 noch weitere Chancen ausgemacht. Und so sind wir letztlich bei der damals schon eingetragenen Marke Rumikon gelandet.
Und was genau macht jetzt Rumikon, Frau Wulpert?
Prinzipiell haben wir das Produkt genommen, Chancen und Möglichkeiten uns letztendlich angeschaut, was kann das Produkt eigentlich, sage ich mal, noch leisten. Wir kommen ja aus dem regulären Stallbetrieb, das logischerweise gewisse Empfängeranlagen braucht und so weiter. Und wir haben für uns festgestellt und auch das Feedback gerade aus den letzten Tagen im Stallsystem war aus den Ställen heraus, dass das Produkt einfach ein, zwei Schwächen hat. Das eine sind Integrationsschwächen in die schon vorhandene Software der Betriebe. Das kann man, denke ich, relativ schnell und gut auslösen. Und das andere Thema war, dass die meisten Betriebe schon einen Melktechnikhersteller hat, der die Kuh schon insgesamt untersucht mit Halsbandtechnik und so weiter. Das heißt, wir waren sicherlich eine Ergänzung, aber der Mehrwert war jetzt nicht so riesig, dass sich die Sache lohnt. Und ein großes Thema, was immer dazu kommt, ist, die Betriebe wollen die Tiere gerne schon im Kälberalter untersuchen. Haben natürlich gefragt, ob man den Bolus vielleicht auch schon im Kälberalter eingeben kann, was nicht funktioniert, weil die Tiere einfach noch nicht groß genug sind, noch nicht ausgereift genug für das Gerät. Zum anderen haben die Betriebe gesagt, ihr größtes Thema ist eigentlich immer die Weidehaltung, weil sie dort die Tiere auf die Weide geben, keine Empfängerstation, auch von anderen, sage ich mal, Sensortechniken haben, sodass dort ein blinder Fleck entsteht und leider immer wieder die Thematik, dass zu spät erkannt wird, dass die Tiere krank sind auf der Weide, selbst mit regelmäßiger Beobachtung und relativ nahem Stand beim Stall.
Und das wird jetzt gelöst. Und zwar wie?
In Form eines hybriden Ansatzes. Wir gehen dann sozusagen von einer Halsbandlösung kommen, wollen wir perspektivisch auch wieder den Bolus nach vorn bringen. Beim Bolus ist es allerdings so, dass wir die radikale Innovation dort anstreben und das ist das komplette Lösen von allen Empfängerstationsbedarfen. Also man hatte immer den Bedarf, 20 bis 50 Meter von dem Tier mit einem Sensorbolus im Pansen musste eine Empfängerstation sein. Und wir wollen das neu denken, indem wir sagen, nein, wir haben jetzt neue Entwicklungen, 5G, LoRaWAN und wie die Technologien alle heißen, dass wir das gar nicht mehr benötigen. Das heißt, wir wollen uns von diesem Stallempfängersystem unabhängig machen und uns soll es in Zukunft egal sein, ob das Rind im Stall steht, im Sommer auf der Weide oder sogar ganzjährig auf der Weide. Wir haben ja in Brandenburg einen irischen Milchviehhalter, der macht irische Weidemilch und da stehen die Rinder natürlich auch mehrheitlich auf der Weide. Und das sind unsere Zielkunden, die wir damit adressieren wollen. Und im ersten Schritt wollen wir zeigen, die Mehrwerte, die für einen Landwirt, gerade auch Mutterkuhhalter, die haben immer ein Thema, dass die eigentlich nicht so sehr von Marktakteuren, die Sensoriklösungen herstellen, ins Visier genommen werden oder mit Lösungen versorgt werden. Die wollen wir adressieren und sagen, hey, liebe Mutterkuhhalter da draußen, für eure Herden, die in Brandenburg auch immer größer werden, also teure Fleischrinderrassen, die auf den Weiden stehen, die vom Wolf bedroht sind und von anderen Umwelteinflüssen, denen wollen wir eine Lösung bieten mit einem Sensorsystem.
Nun hört sich das alles total zukunftsgewandt und nachhaltig an und auch ein ganz kleines bisschen teuer. Was sagen denn die Landwirte dazu?
Die Landwirte bezahlen heute schon für ihre Sensortechnik, Halsbandtechnik unglaublich viel Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also für ein Gerät, was 2 bis 4 Jahre hält, 60 Euro pro Tier. Das aus unserer Sicht, sage ich mal, auch günstiger geht. Vom Prinzip her ist es so, dass sich dieses Gerät in das Segment der Kosten einordnet, wie alle weiteren Systeme, die dort einfach schon bestehen.
Und wo wir jetzt schon mal bei den Kosten sind, Sie sind hier jetzt zu Zweitgesellschafter im Unternehmen. Das glücklich Wiese 7 heißt als Neugründung. Wie haben Sie es denn geschafft, den Insolvenzverwalter davon zu überzeugen, dass Sie jetzt zwar eigentlich pleite sind, aber dass es total super weitergehen könnte?
Ich glaube, der Insolvenzverwalter hat gesehen, dass es Chancen für das Produkt gibt. Wir hatten frühzeitig im Insolvenzverfahren Gespräche mit dem Insolvenzverwalter und haben mit ihm darüber gesprochen, wo wir stehen, was es sicherlich auch noch für Chancen geben könnte. Und ich würde sagen, am Ende lag es am Insolvenzverwalter, dass er Vertrauen hatte, dass wir irgendetwas Vernünftiges noch draus machen können. Das ist eher so der Punkt. Also der Insolvenzverwalter hat eher uns gefunden und gecastet gefühlt in vielen Dingen, als wir ihn. Und wir sind auch sehr dankbar, dass er uns die Chance gegeben hat.
Und was passiert jetzt mit den Gläubigern, ganz dumm gefragt? Oder sind die jetzt schon ausbezahlt? Dauert so ein Prozess nicht ziemlich lange? Sind einem dann nicht auch über lange Jahre, sagen wir 6 oder 7, die Hände gebunden, Herr Abraham?
Es war in unserem Fall Gott sei Dank nicht so, aber wo wir, glaube ich, so ziemlich genau die Quote der Insolvenzen erfüllt haben, war, dass es circa 2 Jahre gedauert hat. Also wir haben den Insolvenzantrag am 9. Mai 2022 gestellt. Wir haben unmittelbar danach mit der Frau Wolpert schon eine GbR gegründet, uns unser Vorhaben geschworen. Wir schauen uns das Thema nochmal an, ob man das nicht unabhängig von dem Insolvenzverfahren in irgendeiner Form weiterentwickeln kann. Damals hatten wir überhaupt nicht die Idee, aus dem alten Unternehmen irgendwelche Vermögenswerte zu übernehmen oder irgendwelche Konzepte, sondern wir hatten gesagt, okay, wir nutzen die Gelegenheit, Tabula rasa, fangen neu an. Und der Insolvenzverwalter ist seinerzeit mehr oder weniger auf uns zugekommen und hat uns interviewt, hat uns auch gleich am Anfang besucht und hat abgeklopft, okay, was macht jetzt hier aus seiner Sicht Sinn? Einzelne Vermögensgegenstände verkaufen, wir hatten keine Produktionshallen, keine Fabrikhallen, wir hatten Rechner und Hardware-Basteleien, das waren jetzt keine großen Vermögenswerte, die man veräußern kann. Also war für ihn nur die Option, das Unternehmen oder einzelne Teile als Ganzes im Paket zu veräußern. Das hat er uns mehr oder weniger angeboten, nachdem wir schon eine GbR gegründet haben, wo wir das Thema eigentlich auch schon unter dem Namen Wiese 7 weiterentwickelt haben. Zu den Themen, was Sie gefragt haben, also wie läuft so eine Insolvenz ab, da hatten wir tatsächlich das Glück. Und natürlich ist es so, dass Gläubiger ein Stück weit auf der Strecke bleiben, worauf wir aber eigentlich immer geachtet haben, dass wir unsere Rechnung pünktlich gezahlt haben. Das heißt, wer waren am Ende unsere Gläubiger? Die Quote lag, glaube ich, dann am Ende bei 6,5%. Da gab es jetzt einen Abschlusstermin im Juli diesen Jahres am Amtsgericht in Potsdam. Das waren im Wesentlichen Fördermittelgeber. Und da war es so, wir hatten ein laufendes Förderprogramm und einige abgeschlossene Förderprogramme. Der Nachteil, warum diese Fördermittelgeber, was im Regel Bund, Land und Europäische Union sind, dann doch einen Antrag gestellt haben, ich möchte mein Kapital zurück, war, dass auch bei abgeschlossenen Fördermittelprojekten hat man immer eine nachlaufende Verwertungsperiode, wo man als Unternehmer zum Zeitpunkt des Fördermittelerhalts bestätigt, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren dieses Produkt auf den Markt bringen wird, versucht, einen Mitarbeiteraufbau durchzuführen oder mindestens den Mitarbeiterbestand zu halten. Und da sind wir leider bei vielen Projekten reingeraten in dieser nachlaufenden Fördermittelphase. Und dann sind den Fördermittelgebern wiederum auch die Hände gebunden. Die mussten rechtlich Forderungen geltend machen und beim Amtsgericht anmelden.
Würden Sie denn überhaupt wieder solche Fördermittel von der EU, vom Bund, von der ILB möglicherweise bekommen?
Das weiß ich ehrlich nicht. Noch haben wir keine weiteren Fördermittel in der Form beantragt. Was auf jeden Fall schwieriges Thema war, das war dann auf meiner Seite schmerzhaft und mit Sicherheit auf der Seite des promovierten Biochemikers ebenfalls, war das Thema Bürgschaften. Da habe ich erst kürzlich wieder erfahren, dass die BLE, das ist eine Förderinstitution des Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass die jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Situation wieder verstärkt bei Förderprojekten auf Bürgschaften von jungen Gründern und Unternehmern zurückgreifen. Und das ist tatsächlich im Hochtechnologie- und im Hochrisikobereich der Startups, die wir in der Regel auch als Mentor beraten, parallel zu unserem eigenen Startup, was wir vorantreiben, ist das der sehr problematisch, weil man die Risiken in der Regel nicht abschätzen kann. Und so ist es eben auch gekommen, dass ein deutlich höherer 5-stelliger Betrag jetzt von meiner Wenigkeit sozusagen als Erblast aus der Dropnostics GmbH mitgenommen werden muss, auch in die neue Unternehmung, die man erstmal abzahlen muss, um wieder die volle unternehmerische Freiheit zu bekommen. Aber dadurch, dass ich in keinster Weise irgendwo betrogen oder unterschlagen habe, weil das gibt's ja auch in Deutschland, dann wird man als Geschäftsführer auch gesperrt und es darf dann eben auch nicht mehr Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften sein.
Aber ansonsten gilt der schöne Spruch, bürgen sollst du würgen.
Genau.
Jetzt ruhen alle Augen auf Ihnen, Frau Wolpert. Ja, Sie sind das neue Pfund an Bord. Sie sind auch zuständig für die Entwicklung. Und Sie dürfen mir jetzt mal mit Ihrem Kollegen neben Ihnen benennen, was für Sie in dieser Phase der Neugründung eigentlich das größte Problem war.
Es gab keins. Ich hatte ihn. Ja, dadurch, dass er relativ viel Erfahrung hat, was Unternehmensgründungen angeht, glaube ich, habe ich mir da erstens nie Sorgen gemacht. Zweitens war ich immer gut informiert. Drittens hat er auch organisatorisch mit mir zusammen sehr genau begutachtet, was können wir zusammen leisten? Wer macht welchen Teil an dieser Stelle und wo kommen wir wieder zusammen, um zusammen halt auch die Gründung durchzuführen? Und auch nachher die Überführung mit dem Insolvenzverwalter in die neue UG hat er praktisch selbstständig durchgeführt und ich würde sagen, wir haben im Jahr 2022 mehr als ein Unternehmen gegründet, genau genommen 3.
Wieso denn gleich 3? Was machen Sie denn noch?
Wir machen noch Beratung. Wir haben noch eine Unternehmung im Präventionsbereich für Menschen tatsächlich, im Life Science Bereich. Das hatte sich zufällig angeboten. Manchmal fallen die Dinge, wie sie sind. Und es kam relativ zeitgleich mit dem Insolvenzverwalter damals. Und da wir uns nicht entscheiden konnten, haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir beides ein.
Hatten Sie an irgendeiner Stelle ein Hindernis, wo Sie mal kurz gedacht haben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch schaffe?
Also am schwierigsten war, glaube ich, die Phase dann, wenn man wirklich sich ans Herz fasst und sagt, ich gehe jetzt zum Amtsgericht. Also ich melde jetzt das Unternehmen wirklich als insolvent an, für das ich zu dem Zeitpunkt schon über 8 Jahre eigentlich klassischerweise mein ganzes Privatleben geopfert habe. Hatte zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich dieses klassische Family, Fools and Friends schon sozusagen fürs Unternehmen begeistert. Da ist auch ein signifikanter Kapitalbetrag dann letztlich drin gewesen, wo man dann bei der Familie auch ein Stück weit zu Kreuz kriegt und sagt, ja, ist leider nicht gut gegangen. Und das sind Themen, die waren schon sehr unangenehm. Also der Mai und Juni 2022, das war schon keine leichte Zeit, wie man dann sich überlegt, wie geht's jetzt weiter? Und da war Frau Wolpert, die ja sozusagen die Rolle des CTOs übernommen hat mit ihrer allumfassenden Erfahrung, die hat vorher unendlich viele Startup-Unternehmen beraten, hat viele Teams gesehen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Da hatte ich dann relativ schnell auch das Zutrauen, dass wir das in irgendeiner Form erfolgreich weiterführen. Und in dem Atemzuge gingen die Gespräche mit dem Insolvenzverwalter auch voran. Er hatte dann ganz konkrete Vorstellungen, wie man so einen Vertrag gestalten könnte. Es wurden die Vermögensgegenstände bewertet von einem Gutachter. Wir haben uns dann hingesetzt und ich habe mich um die ganzen formellen Themen gekümmert. Und was damals sehr beschämend war, war tatsächlich die unendlich langen Verwaltungsakte zur Anmeldung einer GmbH in Deutschland. Also ich habe das erste Mal dort erlebt, dass es so lange dauert. Wir hatten ja mehrere GmbH-Gründungen und Notartermine im Jahr 2022. Und die langsamsten waren dann tatsächlich leider die Berliner, meine Heimatstadt, die ich mir jetzt ausgewählt habe zum dauerhaften Leben. Die haben über 3 Monate gebraucht vom Notartermin bis zum Handelsregisterauszug. Und das ist natürlich immer eine Krux, weil oft brauchen Investoren in Finanzierungsrunden eben aktuelle Handelsregisterauszüge. Und da sollten die entsprechenden Hausaufgaben eben gemacht sein.
Wollen Sie mir noch eine Frage mitgeben an die IHK Potsdam?
Ja, wir hatten auch das Netzwerk- und Business-Festival der IHK, da waren wir auch gewesen und da haben sich so verschiedene Netzwerke vorgestellt, die Unternehmen in Brandenburg unterstützen. Wovon wir noch nicht gehört haben und was vielleicht eine Idee wäre, wäre ein Startup-Mentorenprogramm, wo eben Neugründer von erfahrenen Gründern lernen können, um die Fehler zu vermeiden, die die erfahrenen Gründer vielleicht gemacht haben. Also dieses Erfahrungswissen und anno 2015 und 16, da hatten wir so eine Art Gründerstammtisch. Und da wäre die Frage an die IHK Potsdam, ob es da auch möglich wäre, einen sogenannten Startup-Club ins Leben zu rufen, der eben hauptamtlich durch die IHK betreut wird, aber inhaltlich eben von seinen Mitgliedern lebt und da einen Austausch zu forcieren. Ich denke, das würde unseren Gründerstandort voranbringen.
Das ist toll, nehme ich mit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Und damit gehe ich jetzt zurück in die IHK Potsdam in der Breitenstraße. Dort treffe ich Britta Wand, die Referentin für Startups und Unternehmensgründungen. Britta, du hast schon gehört, worüber ich mit Wiese 7 gesprochen habe. Gibt's hier solche Mentorenprogramme für Startups?
Also die Frage ist super wichtig. Meines Wissens nach gibt es in Brandenburg, vor allem in unserer Region Westbrandenburg, kein flächendeckend stattfindendes Mentorenprogramm. Es gibt zwar vereinzelt Veranstaltungen von anderen Netzwerkinitiativen, die das angehen, aber es wäre natürlich wichtig, wirklich so ein Mentorenprogramm zu etablieren. Und wir als IHK Potsdam hatten in den letzten Jahren die Veranstaltung Startup Meets Grown Up, um da einen Austausch zwischen Startups und Mittelstand zustande zu bringen. Da wäre es natürlich super und auch denkbar, dass wir nächstes Jahr dort auch einen Fokus setzen, dass wir so ein Mentorenprogramm da reinbringen. Und vielleicht können wir da einen Startup-Club nächstes Jahr auf die Beine stellen, vor allem mit anderen Netzwerken zusammen.
Hast du denn schon eine Vorstellung, wie das aussehen könnte?
Meine Vorstellung ist, dass wir das auf jeden Fall quartalsweise stattfinden lassen, dass wir hier die Räume stellen oder uns eine schöne Location finden. Das kommt natürlich darauf an, welche Netzwerke und Initiativen mit uns da zusammenarbeiten und dass wir da einfach den Austausch ermöglichen. Wir werden natürlich auf unsere Mitglieder zugehen, weil das ist ja das Wichtige bei dem Mentorenprogramm, dass die etablierten und erfolgreichen Unternehmer ihr Wissen auch weitergeben und für Fragen zur Verfügung stehen.
Nimmst du denn beispielsweise auch schon Anmeldungen für Referenten oder für Nachfragende entgegen?
Also es kann sich natürlich jeder sehr gern bei mir melden, der Interesse hat, daran teilzunehmen und auch als Referent auf diesen Veranstaltungen zu agieren. Ich sammle das einfach alles und komme dann auf die Leute zu. Was natürlich auch noch spannend ist, dass ja jetzt das Land Brandenburg diese Startup-Zentren ausgeschrieben hat, also 15 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln. Und falls da jemand plant, sich darauf zu bewerben und in dem Rahmen Mentorenprogramm zu etablieren, da würde ich mich freuen, wenn da eine Kooperation zustande käme.
Wo finde ich dazu nähere Informationen?
Also die Ausschreibung ist meines Wissens nach auf der Seite der ILB seit 30. September online und da findet man die Information. Sonst auch auf der Seite der Wirtschaftsförderung von Brandenburg, da steht das alles.
Besten Dank dafür, Britta. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten. Britta, danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und wirklich nochmal vielen lieben Dank an Wiese 7 für diesen ganz tollen Input. Ich nehme das mit und finde das großartig, dass da das Interesse dran besteht.
Machen Sie es in Brandenburg, was immer Sie vorhaben, und schalten Sie auch wieder ein, den Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster. Bis bald.